NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. August 1920. Der Beginn der ersten Salzburger Festspiele.
Der Ort Salzburg. Genauer, der Domplatz, dort, wo sich die drei Rundbögen des Kirchenportals öffnen, erhaben und Figuren geschmückt. Direkt davor eine Spielfläche, darauf Personen, kostümiert, zwergenhaft fast vor dem hochragenden Gemäuer der Kirche. Auf dem Platz, an die 2000 Menschen, die Gesichter dem Domportal zugewandt, still konzentriert. Rufe, drohend, fragend, rechts, links, hoch von den Türmen. Ein Theaterstück. Sein Titel Jedermann, das Spiel vom Sterben des reichen Mannes.
Mein Gott, wer ruft da so nach mir? Von wo werde ich gerufen so?
Herr Jedermann, lebenslüstern, die Taschen voller Geld, die Geliebte auf dem Schoß, die Freunde beim Festgelage um sich versammelt und plötzlich ein unheimlicher Gast.
Ich bin der Tod. Ich scheue keinen Mann. Dreht jeglichen an, verschone keinen.
Und danach, Himmel, Hölle, wie hast du dein Leben geführt, Jedermann? Die Bilanz sieht übel aus. Egoistischer Prasser, hartherziger Kapitalist, leichtsinnig und geil. Der Teufel reibt sich die Hände. Doch dann die Rettung. Durch eine einzige gute Tat. Durch den Glauben und Gottes Gnade.
Gott straft erschrecklich.
Gott verzeiht.
Ein mittelalterliches Mysterienspiel vom österreichischen Dichter Hugo von Hofmannsthal umgeschrieben und allsommerlich in Salzburg aufgeführt. Zum ersten Mal am 22. August 1920, heute vor 95 Jahren. Ein Dauerbrenner, erstaunlicherweise, denn die christliche Moritat ist völlig veraltet, die Sprache holprig, jede Figur eine holzschnittartige Allegorie. Und dennoch.
Ich finde, es funktioniert sehr gut,
sagt die Schauspielerin Elisabeth Schwarz, die viele Jahre in Salzburg auf der Bühne stand, auch beim Jedermann, als Glauben.
Die Geschichte ist ja ungeheuer schlicht eigentlich. Ein reicher Mann, der wegen seines Reichtums auch kein besonders guter Mensch ist, wird irgendwann mit dem Tod konfrontiert. Und die Frage ist, was er alles auf diesem Weg dahin verliert und zu welcher Einsicht er gelangt. Was wichtig ist im Leben. Es hat furchtbare Knittelverse und es reimt sich, es muss sich immer reimen. Aber die Geschichte selbst, da bin ich ganz sicher, die wird noch in Jahrzehnten funktionieren. Die ist irgendwie unsterblich.
In Salzburg haucht ihr dazu die Magie des Ortes Leben ein. Diese Riesenkulisse, der Dom, vor dem der Mensch schrumpft, der den Zuschauern fast den Atem nimmt und den Schauspielern auch.
Man kann es eigentlich gar nicht glauben, wenn man oben auf der Bühne steht vor dem Dom, was sehr toll ist. Ist es der Raum, der das so etwas magisch macht? Erstens mal ist es einfach so riesig. Dann spielen wir ja bei Tageslicht. Die Leute fächeln sich Luft zu, wenn es heiß ist. Und es kann unsagbar heiß sein in Salzburg. Und sie sehen irgendwelche hellen Blusen und weißen Hemden. Und dass man auch denkt, dass man das schafft, mehr als 2000 Menschen zu bannen, das ist schon ein Erlebnis.
Heute verstärken Mikroports, unsichtbare Mikrofone, die Stimmen der Darsteller.
Wenn ich mir vorstelle, wie früher die Schauspieler das ohne Mikroport spielen mussten, ist es mir ein vollständiges Rätsel.
Heute läuten meistens auch die Glocken vom Band. Bei der ersten Vorstellung aber, damals vor 95 Jahren, begleiteten noch die Klänge vom Dom selbst Jedermanns Gnadenfahrt. Gänsehaut beim Premierenpublikum.
Der Himmel war bewölkt und im Westen kündigte sich Regen an. Doch die Überlieferung berichtet, dass die Sonne mitten in der Aufführung durch die drohenden Gewitterwolken gebrochen sei, so als habe sie nur auf ihr Stichwort gewartet. Als die Schatten schließlich länger wurden und die Dämmerung hereinbrach, begab sich Jedermanns Schicksal und die Salzburger Festspiele waren geboren.
Die Salzburger Festspiele, dieses musikalisch-theatralische Sommerevent, das mittlerweile zu den berühmtesten der Welt gehört. Und den Auftakt dazu gab der christliche Jedermann. Sogar dem Erzbischof sollen damals bei so viel Symbolik die Tränen in die Augen getreten sein. Eine schöne Geschichte, an der Oberfläche. Unterschwellig aber wirkten in der erzkatholischen Stadt damals noch ganz andere Strömungen, ein dumpfer Konservativismus und offener Antisemitismus. Und das bekamen auch die Künstler zu spüren, die die Festspiele 1920 auf die Beine gestellt hatten. Der Regisseur Max Reinhardt, der Dichter Hugo von Hofmannsthal und der Komponist Richard Strauss. Denn Reinhardt und Hofmannsthal waren Juden. Ebenso wie der erste Jedermann, der Schauspieler Alexander Moissy.
Nimm die Belehrung von mir an. Das war ein weiser und hoher Mann, der uns das Geld ersonnen hat. Dadurch ist unsere ganze Welt in ein höher Ansehen gestellt. Und jeder Mensch in seinem Bereich hier einer kleinen Gottheit.
Ein Jude in einem christlichen Mysterienspiel, das so zischelte es am Ort, das grenzte ja an Blasphemie. Offene Proteste statt einhelliger Unterstützung oder gar Dankbarkeit. Dabei war doch endlich geschafft, was schon seit langem geplant, aber bisher in kleinlichen Zänkereien versandet war, Salzburg zu einer Festspielstadt zu machen. Jahrelang hatte man an der Salzach neidisch beobachtet, wie die Wagner-Festspiele in Bayreuth Besucher aus aller Welt anzogen. Vornehme Reiche, also gut zahlende Gäste. Dabei war in Salzburg ein viel berühmteres musikalisches Genie geboren, Wolfgang Amadeus Mozart. Mit seinem Namen als Werbeträger könnte man doch den Tourismus auch hier ankurbeln, die Stadt als eine der schönsten der Welt gepriesen noch berühmter machen. Das musste natürlich nicht kommerziell verpackt werden.
Salzburg, als Geist genommen, schließt das Finstere ohne Hoffnung und Aufschwung, das innerlich Gewöhnliche, das völlig Weihelose aus.
Schrieb Hugo von Hofmannsthal, der Dichter des Jedermann und so etwas wie der Gründungsideologe der Festspiele. Ein konservativer österreichischer Adliger, der dem gesamteuropäischen Desaster Erster Weltkrieg und dem schmerzlich betrauerten Ende der K&K-Monarchie nur eins entgegensetzen konnte, die heilende Kraft der Kunst.
Musikalisch-theatralische Festspiele in Salzburg zu veranstalten, das heißt, uralt Lebendiges aufs Neue lebendig zu machen. Es heißt, den Urtrieb des bayerisch-österreichischen Stammes gewähren lassen, um diesem Volk den Weg zurückzufinden helfen zu seinem eigentlichen Element.
Mit so viel hehrer Schwurbelei hatte sein Mitstreiter Max Reinhardt weniger im Sinn. Er war ein Macher, ein besonders in Berlin ungeheuer erfolgreicher Regisseur, der ein ganzes Theaterimperium auf die Beine gestellt hatte. Das begann nach dem Krieg zu bröckeln. Reinhardt brauchte ein neues Wirkungsfeld, er zog nach Wien und nahm dazu noch Salzburg ins Visier. Sein künstlerisches Credo:
Wenn wir nach dem Ebenbilde Gottes erschaffen sind, dann haben wir auch etwas von dem göttlichen Schöpferdrang in uns. Deshalb erschaffen wir die ganze Welt noch einmal in der Kunst, mit allen Elementen. Und als Krone der Schöpfung erschaffen wir den Menschen nach unserem Ebenbild.
Auch das ziemlich konservativ angesichts einer Theaterlandschaft, die sich nach Kriegsende rigoros modernisiert hatte, auf eine neue Sachlichkeit setzte, einen abstrakteren Regiestil und gesellschaftspolitische Themen auf der Bühne. Doch damit hatte man in Salzburg ohnehin nichts im Sinn. Der dritte im Bunde, der Komponist Richard Strauss, wohlhabend berühmt und einflussreich, war vor allem dabei, weil er Mozart verehrte. Dessen Musik sollte im Zentrum der Festspiele stehen. Im ersten Jahr reichte es zwar nur zu einem Schauspiel, eben zum Jedermann. 1922 aber konnte man schon 5 Mozart-Opern hören, der Don Giovanni an der Spitze. Zwar wäre der beinahe an inkompetenter Mittelmäßigkeit gescheitert, aber Strauss, Operndirektor in Wien, holte einfach sein eigenes Ensemble nach Salzburg, stellte sich selbst ans Dirigentenpult und setzte die Festspiele endgültig auf die Schiene Richtung Erfolg. Strauss der Musiker, Reinhardt der Theatermann, Hofmannsthal der Dichter. Sie verständigten sich, wenn auch nicht konfliktfrei, auf die 3 Säulen, auf denen die Festspiele bis heute ruhen.
Oper, Schauspiel oder Konzert? Alles und von allem das Höchste.
So Hugo von Hofmannsthal. Dazu noch der Jedermann, dieses seltsame, oft belächelte und doch so unbestritten soghafte Mysterienspiel auf dem Domplatz. Doch von Anfang an drohte der ganze große Wurf auch in einem wilden Gemisch aus Hass, Neid, Intrigen und Geldmangel zerrieben zu werden. Fast tödlich dazu der Kahlschlag der Nationalsozialisten nach dem Anschluss Österreichs 1938. Alle jüdischen Künstler, Musiker, Schauspieler, Dirigenten wurden rausgeworfen. Max Reinhardt war nach einer Reise 1937 gleich in Amerika geblieben. Hugo von Hofmannsthal ohnehin 1929 gestorben. Nur Richard Strauss machte weiter und lavierte sich irgendwie durch.
Salzburg hört Hitler atmen,
schrieb der französische Schriftsteller François Mauriac, selbst ein begeisterter Besucher der Festspiele und einer der vielen Künstler, für die Salzburg mittlerweile ein Muss war. Auch das war Max Reinhardt zu verdanken, der 1918 das nahegelegene Schloss Leopoldskron gekauft und zu einem Treffpunkt der internationalen, mondänen, intellektuellen und künstlerischen Elite gemacht hatte. Er scheuchte diese ganze hippe Gesellschaft dann zu den Aufführungen. Und vielleicht deshalb gehört zu Salzburg bis heute auch ein ganz spezielles Publikum aus Kunst, Adel und Geld. Kommen, um gesehen zu werden, aufgebrezelt und goldbehängt, die Festspiele als gesellschaftliches Muss. Die Schauspielerin Elisabeth Schwarz.
Als ich das erste Mal da war, habe ich mich richtig erschrocken. Es gibt eben wahrscheinlich unermesslich teure, bodenlange Dirndl, die zum Abendkleid umfunktioniert werden. Das sieht man da häufig. Man sieht Schmuck und Kleidung und Sachen.
Aber man sieht auch
die jungen Musikstudenten, die da stehen, eine Partitur in der Hand haben und denken, dass sie Gott weiß, was geben würden, wenn sie irgendeinen noch so schlechten Platz im großen Festspielhaus ergattern könnten, um diese oder jene Oper, um dieses oder jenes Konzert zu hören.
Denn längst sind die Festspiele ein Synonym für Qualität geworden. Auftritte der weltbesten Sänger, umjubelte, oft mutige Inszenierungen, großartige Konzerte, anspruchsvolle Uraufführungen. Salzburg hat sich geöffnet für die Moderne, wenn auch unter Qualen. Denn die künstlerische Grundströmung war und bleibt wohl konservativ, antimodern, wie oft kritisiert wurde und wird.
Das ist der Ort, der aus irgendeinem Grund, der mir nicht ganz klar ist, nicht zulässt, dass sozusagen daraus ein Avantgarde-Festival wird. Das wird es nie sein, Salzburg. Und der Ort hält fest und der Ort prägt auch. Und der Ort bestimmt, obwohl sehr viele Künstler, ich weiß es auch, dahin gekommen sind mit dem eisernen Willen, gegen diesen Geist dieses Ortes anzuarbeiten, glaube ich, dass das nicht wirklich gelingt.
Außerdem war Salzburg immer auch ein Intrigantenstadel, wie man es sich schlimmer kaum vorstellen kann. Was hier geklatscht, hintertrieben, gelogen, protegiert, intrigiert und politisiert wurde, übertrumpfte oft die theatralische Kraft der Inszenierungen. Im Theater ebenso wie im 1926 endlich eingeweihten Festspielhaus. Immer wieder wurden Dirigenten schikaniert, Leiter entlassen, Präsidenten gemobbt. Außerdem,
dass man die Modernisierung der Festspiele vorantreiben will, das, ich sag's jetzt mal ein bisschen platt, ist der Gastronomie gar nicht so lieb. Das heißt, wenn die Opern länger sind als 21:30, die fangen ja meistens um 6 Uhr an, um 18 Uhr, dann wird's schwierig mit dem Abendessen.
Kunst und Kommerz, das alte Thema. Aber was soll's? Vergessen das alles, wenn es Abend wird, wenn die untergehende Sonne die prachtvollen Renaissance-Gebäude rot-golden aufleuchten lässt, wenn auf der Spielstätte vor dem Dom allmählich das Bühnenlicht angeht und wenn dann der Ruf ertönt, heute wie vor 95 Jahren.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an die ersten Salzburger Festspiele, die am 22. August 1920 begannen. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.